Wer einen berühmten und durchaus umstrittenen Künstler auf völlig neue Art und Weise kennenlernen, sogar in dessen Leben eingreifen möchte und dabei auch noch in die Wiener Kunstwelt um 1900 eintauchen will, der wird diese Folge unseres Podcasts auf jeden Fall zu schätzen wissen.
Schiele ist todkrank, liegt mit spanischer Grippe im Bett und wir sind diejenigen, an die er sich wendet. Und Schiele vermittelt uns sehr stark den Eindruck, eigentlich von Anfang an, dass er echt froh ist, A, dass wir da sind und B, dass wir die Einzigen sind, die ihm helfen können.
Hi und willkommen mal wieder zu New Realities, dem Podcast von 1in9 und XR Hub Bavaria. In diesem Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte, Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality oder kurz gesagt in Extended Reality. Ich heiße Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1in9 und diesmal spreche ich mit der österreichischen Künstlerin Gerda Leopold. Sie hat an der Hochschule der Künste Berlin Malerei studiert, beschäftigt sich aber seit gut 20 Jahren auch mit dem Medium Film, auch schon sehr früh mit immersivem Film und 360 Grad. Uns erzählt sie gleich von ihrem neuesten Projekt in Virtual Reality. Es heißt Egon Schiele, eine persönliche Begegnung und wurde mit dem XR Hub Bavaria gerade erst beim Dockfest in München gezeigt. Ende Mai 2025 ist die Experience dann auch bei der Republika in Berlin zu sehen. Was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß! Gerda Leopold, herzlich willkommen im New Realities Podcast.
Ja, hallo, freue mich hier zu sein und freue mich über mein Projekt zu reden.
Genau, wir reden über ein Projekt, in dem es um Egon Schiele geht, aber wir klären zunächst mal deine persönliche Verbindung zu Egon Schiele, denn du wurdest schon seit dem Beginn deiner künstlerischen Arbeit, wenn ich das richtig gelesen habe, immer wieder gefragt oder aufgefordert, mach doch mal was zu Schiele. Wie kommt es dazu, dass das immer wieder ins Spiel gebracht wurde?
Ja, also ich bin damit aufgewachsen. Mein Vater war derjenige, der Egon Schiele hier in Europa wiederentdeckt hat. Mein Vater hatte mit Kunst eigentlich gar nichts zu tun. Er hat Medizin studiert, aber er hat sich dann ziemlich schnell angefangen, doch für bildende Kunst zu interessieren und aber eben wollte selber das nicht wirklich selber machen und hat dann auf einer Auktion Arbeiten von Egon Schiele entdeckt. Das hat ihn auf den zweiten Blick dann plötzlich fasziniert und dann hat er angefangen, das zu sammeln und ich bin mit diesen Bildern und Zeichnungen und aquarellierten Blättern einfach aufgewachsen und das wurde riesengroß, die Sammlung. Sie wurde dann relativ ziemlich bekannt, weil sie dann eben auch ein eigenes Museum bekam im neuen Wiener Museumsquartier 2001 und daher kam natürlich, wie ich dann anfing, Filme zu machen, kam dann immer dieses, mach doch was über Schiele und ich immer sagte, ganz bestimmt nicht, um Gottes Willen, sicher nicht.
Und jetzt ist es doch dazu gekommen, jetzt kein klassischer Film, sondern eine Virtual Reality Experience. Bevor wir wirklich über die sprechen, wie kam dein Meinungsumschwung, dass du gesagt hast, okay, ich mache jetzt doch was über Schiele?
Ich hätte niemals einen normalen Spielfilm über Schiele gemacht. Aber eben weil es Virtual Reality ist und das einem völlig andere Möglichkeiten bietet, ist mir dann auch eine gute Idee gekommen, wie man das aufziehen könnte, also wie die narrative Struktur ist. Aber ohne Virtual Reality hätte ich das nie gemacht.
Dann es ist immer ein bisschen schwierig, Virtual Reality Experiences nur in der Tonspur zu erklären. Wir versuchen es trotzdem nochmal. Schiele, eine persönliche Begegnung heißt die Experience, die dieses Jahr auch Weltpremiere in Wien natürlich hatte und jetzt gerade beim Dockfest auch in München gezeigt wird. Wie würdest du sie jemandem erklären, der sie noch nicht gesehen hat?
Ja, ich würde einfach sagen, in dem Fall einen Vergleich ziehen. Es gibt einen Film von Miloš Forman, der heißt Amadeus. Und in Amadeus dreht Salieri durch, kommt ins Irrenhaus und ihm gegenüber sitzt kein Psychiater, die gab es damals noch nicht. Ihm gegenüber sitzt ein Mönch, ein Priester, mit dem er sich unterhält. Und der Priester stellt Fragen, der Salieri antwortet und dann gibt es immer wieder Rückblenden aus seinem Leben und es wird klar, warum er ein Problem mit Mozart hat. Aber wir springen immer wieder aus den Rückblenden zurück zu Salieri, der da immer wieder weiter erzählt. So, und diese Struktur fand ich ziemlich gut. Die habe ich für Schiele übernommen. Nur, also Schiele ist todkrank, liegt mit spanischer Grippe im Bett. Es geht ihm gar nicht gut und wir sind diejenigen, an die er sich wendet. Und Schiele vermittelt uns sehr stark den Eindruck, eigentlich von Anfang an, dass er echt froh ist, A, dass wir da sind und B, dass wir die Einzigen sind, die ihm helfen können. Und er erzählt also, er stellt uns Fragen und wir springen aber aufgrund unserer Antworten, springen wir in unterschiedliche Szenen aus seinem Leben. Und wir kommen aber immer wieder auch in sein Schlafzimmer zurück und dann geht's wieder weiter mit den Rückblenden. Und das ist die eigentliche Erzählstruktur. Aber mir war wichtig, dieses Interaktive, dass wir wirklich also hineingezogen werden und dass wir wirklich auch von ihm gefragt werden. Und es geht eben vor allem über Voice Interaction.
Ich will nichts spoilern, aber nur so viel, die Fragen sind ja schon sehr grundsätzlich zum Teil. Also es sind keine simplen Fragen, wo man das Gefühl hat, ach, das verändert jetzt vielleicht ein kleines Detail, sondern es sind ja wirklich auch Lebensentscheidungen, die man da mit und für Egon Schiele trifft. Wieso hast du dich dazu entschieden, wirklich so dramatische Eingriffe ins Leben sozusagen des Protagonisten, den Experiencer vornehmen zu lassen?
Ja, weil dann der Zuschauer aufwacht. Weil wenn Schiele fragen würde, willst du lieber Tee oder Kaffee trinken, ist das jetzt nicht so besonders wichtig. Und daher war das schon wichtig. Also es war wichtig tatsächlich, dass das Fragen sind, die eine gewisse Spannung haben. Und wo der Zuschauer auch im ersten Moment wirklich darüber nachdenken muss, was er jetzt antworten will. Und es war ursprünglich eigentlich so, dass wir viel, viel mehr Verzweigungen hatten. Also mein Traum war natürlich 8 verschiedene Äste, bis dann mein Kollege Sebastian Endler mich gestoppt hat und gesagt hat, das geht nicht. Aus dem einfachen Grunde, der Flaschenhals, wie immer, das die Virtual Reality Brillen, das Headset, schafft das nicht. Es würde dann ständig zu sowas kommen wie, bitte warten, Brille muss laden. Das will natürlich keiner, weil es das immersive Erlebnis vollkommen zerstört.
Genau, Wartezeiten habe ich gar keine erlebt. Also das habt ihr hingekriegt, das geht sehr fix. Zur Produktion. Es ist ja sehr opulent. Es ist gefilmt alles mit Schauspielerinnen und Schauspielern und Kulisse und wirklich sehr aufwendig. Ich habe mich sehr genau umgeschaut in den Räumen. Das Wien um 1900 und dann um 1918 ist schon, oder es ist ja nicht nur Wien, schon sehr überzeugend. Wie lange und aufwendig war das? Das schaut schon nach einer sehr aufwendigen Produktion aus.
Naja gut, das, sowas macht auch Spaß. Nein, also danke. Also es war alles, aber sicher nicht Wien, was da zu sehen war. Die Innenräume sind alle gedreht worden in Brandenburg, in Deutschland und in einem kleinen Landgut, und zwar im Depot. Und ja, also wie soll ich sagen, es ist so, was ich wirklich wollte, war, dass es ging ja darum, dass man auch Kunst zeigt. Und wenn ich Kunst zeige und dann nebenbei nur animierte Charaktere habe, ist das für mich ästhetisch ein Widerspruch. Das ist komisch. Also es gibt sehr, sehr viele Virtual Reality Experiences, die die Kunst zeigen, aber die Charaktere sind alle Avatare oder animiert. Ich finde, das sieht nie gut aus. Und erstens ist es ist mir wichtig, wenn ich über eine lebendige Person, also über eine echte Person etwas mache, dass ich auch da tatsächlich Schauspieler habe, weil wir Zuschauer uns mit dieser tatsächlich echten Person wirklich identifizieren, beziehungsweise wir empfinden Empathie. Uns tut Schiele leid, dass es ihm wirklich nicht gut geht und im Verlauf der Handlung geht es ihm auch immer schlechter. Und wenn das ein animierter Charakter wäre, wäre das einfach nicht da. Man würde sagen, aha, okay, dem geht's nicht gut. Aber es würde uns eigentlich nicht berühren. Ich will aber, dass es uns berührt. Deswegen also zunächst mal tatsächlich echte Schauspieler. Opulent, ja, also klar, also da sollte natürlich auch was drinstehen und was da sein. Aber wir haben das auch möglichst zurückgenommen. Also wir haben da jetzt nicht, weiß Gott was, sie hätten noch viel mehr aufbauen können, wenn ich das gewollt hätte. Ich habe meistens das waren also super Set-Designer und war noch passend, eigentlich aus Südamerika, Rodrigo und sein Team. Aber ich habe meistens das halbe Set wieder abgeräumt und habe gesagt, Dankeschön, aber das ist einfach zu viel. Das geht jetzt nicht. Ne? Bei den Räumen, ja, bei den Räumen selber war das mir schon wichtig, dass es also Schiele Atelier, Schiele Schlafzimmer war, ist ja eigentlich relativ karg. Also sind ja einfach gerade Wände und es sieht eigentlich mehr aus wie eine moderne Fabriketage, was ich auch wollte, dass es einfach ein bisschen moderneren Anstrich eigentlich hat. Und alle anderen Räume haben sich dann einfach so ergeben.
Wir sprechen gleich darüber, wie du die Kunst eingebunden hast. Vielleicht nochmal als kleine Rekapitulation für alle, die sich nicht mehr ganz genau erinnern. Was macht denn Egon Schiele als Künstler eigentlich aus und seine Werke?
Naja, was macht ihn aus? Also er bleibt totaler Menschen. Er zeichnet vor allem in seinen frühen Modellzeichnungen, vor allem also Frauen, Männer, also vor allem dann aber doch Frauen, die jetzt eben keine Wesen aus Gips sind. Also er zeigt, ohne dass das jetzt wirklich gewollt aussieht, Menschen, die sexuell aktiv sind oder die eine gewisse Sexualität zumindest ausstrahlen. Und er zeigt sie auch, ja, er zeigt sie schon so, dass man sagt, okay, das könnte gewagt sein. Auf der anderen Seite, man könnte auch sagen, das ist pornografisch, aber auf der anderen Seite ist trotzdem immer so ein gewisser eigener Strich von ihm dabei, der vom Pornografischen eigentlich wieder wegführt und der eigentlich auch in vielen Zeichnungen eigentlich den Leuten und den jungen Frauen vor allem ihre Würde lässt und sie nicht einfach so als sexuelle Objekte dastehen lässt. Also mit anderen Worten, diese Zeichnungen sind keine Wiegsvorlagen. Das sind sie einfach nicht. Dazu strahlen sie einfach was anderes aus, haben aber natürlich, zeigen ziemlich deutlich Brüste, Vulva, was immer man möchte. Also manchmal eben auch nicht. Manchmal wirkt es auch ein wenig gezwungen und dazu erfunden. Das muss man allerdings auch sagen. Bei Männern interessanterweise, die ganz früh kommen, zeichnet er sie meistens von hinten. Das ist auffallend.
Aber also auch so viel vorweg jetzt aus meiner Erfahrung, ich habe es gemacht. Ich kenne natürlich jetzt nur einen Pfad durch die Experience. Ich habe ja Entscheidungen getroffen. Ich habe ihn... ich verrate nicht so viel. Also sagen wir mal so, ich war am Land sehr schnell.
Ja, okay, ja.
Genau. Aber jedenfalls in dem Part fallt ihr jetzt nicht mit der Tür ins Haus und konfrontiert einen sofort mit diesen Bildern, sondern es geht dann erstmal über Landschaftsbilder auch. Aber vielleicht nochmal dazu, wie habt ihr das eingebunden, um Bilder in VR erlebbar zu machen und auch diese Connection von Landschaft zu Bildern oder dann von menschlichen Modellen zu Bildern?
Ja, also das war ein totales Thema und das war auch eine totale Herausforderung. Wir haben ja zunächst einmal alles fertig gefilmt ohne das und dann wurde das interessant, weil wir uns wirklich überlegen, weil also vor allem ich mir dann überlegen musste, was mache ich jetzt? Wie zeige ich jetzt diese Kunst? Und der 360-Grad-Raum ist natürlich eine totale Herausforderung. Und dann habe ich eben mich angefangen, sozusagen daran heranzutasten. Es ist auch so, wie du richtig sagst, du warst am Land, dass die beiden, also bei der großen Entscheidung, die eben in dem Film vorkommt, wo man dann wirklich entweder in den einen Strang geht und in den anderen Strang geht, dass der eine Strang mehr, da geht es fast nur ums Modell malen, geht und im anderen Strang geht es tatsächlich um die Landschaftsmalerei oder die Landschaftsbilder. Wobei das Interessante eben bei Schiele ist, und das ist das Eigenartige, bei diesen Bildern hat man das Gefühl, die Welt geht bald zu Ende. Es hat immer so was Weltwehmütiges irgendwo. Und also man hat eben, es wird gern interpretiert in den Krieg und dass die Welt dann einfach untergegangen ist, aus der er gekommen ist. Also ich fand das total spannend, diese Aufgabe, das in den 360-Grad-Raum umzuverarbeiten. Denn wie gesagt, ein viereckiges Bild da einfach in den 360-Grad-Raum hineinzuhängen, ist ziemlich langweilig. Auch in normalen Filmen sind übrigens Filme von Ausstellungen nicht besonders interessant. Das funktioniert einfach nicht. Und daher mussten wir uns was völlig anderes ausdenken. Das war teilweise ganz einfach, also dass man dieses Rundherum, dass man, aber auf der anderen Seite wurde das dann noch relativ kompliziert, weil natürlich dann so einfach, auch weil das sich anbietet, hier ist ein Bild von einer Stadt, also gehen wir durch dieses Bild hinein, durch hindurch und gehen durch eine Straße dieser Stadt, die genauso aussieht wie in einem Egon Schiele Bild. Das war natürlich eine totale Herausforderung. Aber ich fand es halt total spannend und habe auch darauf bestanden, dass wir das jetzt einfach durchziehen, weil das wäre schade gewesen, das zum Beispiel nicht zu machen.
Das war auch ein Highlight, fand ich, wo man plötzlich im Bild war.
Ja.
Kommst ja, du hast viele künstlerische Richtungen schon eingeschlagen, aber warst Filmemacherin, bevor du Virtual Reality gemacht hast. Hast ja auch mit Schauspielerinnen und Schauspielern jetzt gearbeitet. Wie ist der Unterschied von, sag ich mal, klassischem Film zu wir filmen für VR für dich als Filmemacherin, als Regisseurin dann auch und für dein Ensemble?
Also für mich, ich bin eigentlich relativ spät zugekommen. Ich habe eigentlich sozusagen einen Film fürs Kino oder Fernsehen oder sonst was eigentlich nie gemacht. Mein erster Film war kein Virtual Reality Film direkt, aber mein erster Film, den ich gemacht habe, das war gleich ein Spielfilm, war eine Vorform von Virtual Reality. Was ich gemacht habe, war, also es gibt ein Theaterstück in Österreich, das ist Der Reigen und Der Reigen von Arthur Schnitzler. Und in dem Reigen ist folgende Struktur. Es gibt in jeder Szene gibt es es zwei Hauptpersonen. Ja, und die Hauptperson 1 trifft auf Hauptperson 2 und da entsteht einfach was, eine Beziehung, die natürlich nicht hält. Dann, das geht also blitzschnell und in dieser Szene und so geht das weiter. Also in der nächsten Szene trifft Person 2 auf Person 3 und dann geht's weiter, Person 3 trifft auf Person 4, bis am Schluss Person 10 wieder auf Person 1 trifft und damit den Reigen schließt. So, und das fand ich sehr interessant, weil ich dann gesagt habe, das wäre doch total interessant, das verfilmen wir jetzt genauso, wie es ist, ein moderneres Drehbuch, aber es ist alles aus der POV der Protagonisten heraus und wir sehen jetzt nicht bloß die Vorderkamera, sondern jeder Schauspieler, der da mitspielte, musste einmal selber Kamera sein. Das heißt, es wurde einmal gefilmt mit den Augen des Schauspielers A und einmal durch die Augen des Schauspielers B. Und das waren die Schauspieler selbst und sie hatten ein Headset auf. Und dieses Headset bestand aus 5 GoPro-Kameras und eine Kamera war vorne, mehr oder minder vor der Nase, weil auf der Stirn wäre es zu hoch gewesen. Eine Kamera war hinten, genau 180 Grad. Eine Kamera war mehr oder minder am linken Ohr, eine am rechten Ohr und die 5. Kamera war oben auf dem Zenit, auf dem Kopf. So. Und diese 5 Filme wurden, es wurde synchron, wurde eben gefilmt in dieser Art. Und dann wurden die 5 Filme synchron abgespielt, beziehungsweise sie wurden also synchron geschnitten. Und was übrigens ziemlich einfach ist, hätte ich nicht gedacht, aber es ist tatsächlich ziemlich einfach. Und dann haben wir einen kleinen Projektionsraum gebaut, in dem die 5 Filme gleichzeitig alle abgelaufen sind. Das heißt, wir saßen im Gehirn der Protagonisten selbst. Und wir wollten eigentlich dann noch mehrere Filme machen, aber dann wurde Virtual Reality mittlerweile so gut, dass wir gesagt haben, es ist eigentlich einfacher, als jetzt da weiter rumzutun mit 5 Kameras oder so. Außerdem waren die natürlich nicht passgenau. Ne? Also das war jetzt nicht, Stitching wäre in dem Fall nicht möglich gewesen. Aber das störte nicht, dadurch, dass ich dauernd etwas bin. Also dadurch, es war viel mehr Bewegung, weil die Leute bewegten sich ja, die bewegten sich durch den Raum oder sie saßen oder sie bewegten, auch wenn sie nur den Kopf bewegten bei einem Gespräch. Es war trotzdem nie passgenau, aber so war das. Das war der Anfang. Ich meine, für mich ist es ist natürlich bei Virtual Reality einfach, was wirklich anders ist, ist einfach, dass man muss sich das Ganze, das Set genau überlegen. Man muss genau überlegen, wie die Auflösung ist der Szene, wer bewegt sich wohin. Man muss den Leuten sagen, es wäre gut, wenn ihr direkt ziemlich nahe steht, dass ihr nicht um die Kamera herumgeht, weil da geht ihr durch alle Stitching Lines durch, die es nur gibt. Das stellt uns teilweise auf dann vor unlösbare Aufgaben. Wenn ihr euch bewegt, müsst ihr euch nach vor oder nach hinten zurück bewegen. Das ist viel mehr gewünscht. Und also man muss sich sehr genau überlegen, man muss sozusagen eine scheinbare Bewegung der Kamera erzeugen. Der Zuschauer muss das Gefühl haben, dass, obwohl die Kamera völlig statisch ist, dass es nicht statisch ist. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und alles andere ergibt sich dann von selbst daraus. Für die Schauspieler selbst ist es extrem gut, weil sie wie im Theater eine Szene einfach durchspielen von Anfang bis zum Ende. Und das ist für Sie natürlich viel besser, weil Sie können sich viel besser darauf konzentrieren, als wenn Sie ständig da anhalten müssten oder ewig da warten müssten, bis das Licht umgebaut ist für eventuelle Ransprünge oder Ähnliches dieser Art. Und das ist eigentlich der Unterschied.
Stimmt, das ist angenehm, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Macht Sinn. Mit dem Projekt sprichst du jetzt 2 Zielgruppen an, die mit Virtual Reality vielleicht noch nicht so viel zu tun hatten, aber für die das Projekt spannend ist. Einerseits Filmleute. Andererseits die Kunstwelt, auch die durchaus klassischere Kunstwelt, jetzt im Vergleich zu einem neuen Medium wie Virtual Reality. Wie sind denn so aus den beiden Lagern die Reaktionen, die du bisher gekriegt hast?
Ja, also bis jetzt war, Moment, was war die erste?
Film und Kunst.
Aus der Filmwelt habe ich eigentlich noch nicht so viel gesehen, gehört. Also was bis jetzt da war, also in Wien hatten wir immerhin 1600 Zuschauer in 4 Wochen, das ist ziemlich viel. Also was auffallend war, dass eigentlich so gut wie niemandem schlecht wurde, also das war schon mal gut. Das andere war, dass die Reaktionen eigentlich die waren, das hätte ich mir jetzt nicht erwartet. Also ich glaube, das Problem ist, und das sage ich, lege ich jetzt allen, die hier zuhören, ans Herz, bitte macht möglichst qualitätvolles VR, weil es ist mittlerweile durch diese ganzen Projektionsausstellungen mittlerweile extrem in Verruf geraten, weil da ist immer eine riesige Projektion über Thema Tutanchamun oder Pompeji oder whatnot. Und dann gibt es so ein paar Virtual Reality-Experiences, die billig und schnell erstellt sind, die man halt mitnimmt, aber die keiner mehr ernst nimmt, weil sie meistens ziemlich schlecht sind. Und das ist das Problem. Ich habe sehr oft nämlich von ziemlich jungen Leuten die Antwort bekommen, ich hätte mir das nicht erwartet. Ich hätte gedacht, okay, ich nehme das jetzt einfach mal mit, schau mir die 5 Minuten an, ist wahrscheinlich eh der letzte Scheiß, aber ich setze mich jetzt einfach rein und schau mir das an. So. Und ich hätte mir nicht erwartet, dass jetzt sowas kommt, dass das so gut ist. Und da muss ich echt sagen, ja, da ist offensichtlich, da läuft offensichtlich was völlig falsch läuft für uns, nämlich, dass eben viel zu viel billiger Scheiß unterwegs ist. Nun, das ist in der normalen Filmwelt ja auch, aber es wäre gut, wenn die Leute sich von vornherein erwarten würden, was sie jetzt sehen werden, ist nicht schlecht oder so. Also das. Und es war interessant, es hat weder die eine noch die andere Zielgruppe erreicht, also weder Filmleute sind gekommen, noch Kunstleute sind wirklich gekommen. Es hat eigentlich, und das finde ich eigentlich ziemlich gut, die ganz normalen Leute erreicht. Also die normalen Museumsbesucher von der alten Frau, die gesagt hat, ich habe das in der Zeitung gelesen, da war irgendeine Prominente mit so einer Virtual Reality Brille, die war da bei ihrer Eröffnung, weil wir hatten da so, also so richtig so Yellow Press Leute, Publikum eingeladen, so Dancing Star mäßig nach dem Motto, es soll einfach mal veröffentlicht werden. Die Kunstwelt selber, glaube ich, hat es nicht wirklich noch wahrgenommen. Und die jüngere, also was kam, was offensichtlich war, also es war eigentlich das ältere Spektrum, also so Leute wirklich so ab 60, 55, 60 waren da und hinauf. Und was sehr viel da war, war dann eigentlich, also es geht ja erst ab 12, also 12 ist schon, fände ich, ein bisschen früh, aber ab 14 ist das durchaus. Und also dieses junge Spektrum kam und die waren total begeistert. Die sagten, das finden wir toll und das finden wir total interessant und das ist endlich mal was anderes. Die beiden anderen Welten, ja, das weiß ich eigentlich nicht und ich glaube, ich hoffe, sie schauen sich's an und ich hoffe, ich kann dann die Frage besser beantworten.
Mir ist noch eine Sache jetzt aufgefallen, als du das erzählt hast mit der Überraschung, die viele hatten, weil sie offenbar zu viele nicht gute Experiences gesehen haben. Was mich angenehm überrascht hat, war, wie ruhig es ist. Also es ist nicht flashy, ständig passiert irgendwas, ich muss mich permanent umdrehen und schauen, wo passiert was, wo kommt dieses Geräusch, sondern es ist in wohltuender Weise ruhig, auch im Vergleich zu vielen Filmen, die jetzt unglaublich hektisch geschnitten sind oft. Mhm. Und hier dadurch, dass man selbst seine Perspektive, seinen Blickwinkel wählen kann, war diese ein bisschen Entschleunigung im Vergleich zu anderen Experiences, die sie draußen auf dem Markt sind, gewollt oder hat sich das einfach so ergeben?
Also ich gebe ehrlich zu, es hat sich ergeben. Also es war einfach so, dass dadurch, dass ich das nicht bewegen durfte, war das einfach, es ging ja auch darum, eine Erzählung und man sollte sich einfach, also ich habe einen gewissen Hang zum epischen Erzählen, ich möchte nicht unbedingt, ich bin jetzt nicht in die Kurzform oder so, ich meine, ich stehe auch auf schnell und flashy und was what not, aber in diesem Film ging es halt nicht um Explosionen und alles geht in Flammen auf und es geht tatsächlich um eine ruhige Erzählung, aber man soll natürlich auch seine Überraschungen haben, aber es ist natürlich letztendlich ein relativ ruhiger Film, das stimmt.
Schauen wir nochmal in die Zukunft. Wie geht's jetzt für Chile noch weiter in der nächsten Zeit? Steht schon was an? Weißt du schon, wo man das noch erleben kann für alle, die jetzt noch nicht die Chance hatten?
Tatsächlich ist es so, es ist tatsächlich nicht ganz fertig. Es fehlt noch eine Szene. Wir wollten immer einen zweiten Teil drehen. Und da wäre dieser Topos vorgekommen. Wir haben aber dadurch, dass es dann doch sehr komplex wurde, viel komplexer als ursprünglich angedacht, also auch von diesen ganzen CGI-Szenen, gesagt, ja, das ist jetzt gut so, wie es ist. Aber diesen einen Topos, nämlich, also das ist ja durchaus bekannt, dass Chile auch einen ziemlich schlechten Ruf hat, also auch in anderen Ländern vor allem. Im deutschen Sprachraum ist es weniger ein Problem, aber Frankreich, England und Vereinigte Staaten, da hat unsere Virtual Reality Experience es schwer gezeigt zu werden, weil Chile als Vergewaltiger und Kinderschänder gilt. Und über dieses Thema müssen wir auch nochmal, also das wäre der Cliffhanger eigentlich gewesen im ersten Teil, der zum zweiten Teil übergegangen wäre. Darüber müssen wir jetzt auch nochmal, also wir sind dabei, wir werden sehr bald fertig sein damit und es ist auch kein Hexenwerk, es ist eigentlich wir sind zu einer ziemlich guten Lösung da gekommen und das ist auch nur in einem Teil zu sehen, also nicht in beiden. Also das müssen wir tatsächlich noch machen und dann ist es wirklich fertig.
Das heißt, es wird in die bestehende Experience dann noch integriert und die wird da weiter?
Ja,
Okay, und das heißt, andere Virtual Reality Projekte hast du gerade noch nicht in der Mache oder
also,
doch?
Entschuldigung, ich wollte noch auf die eine Frage eingehen. Wo wird das gezeigt? Also ja, es wird gezeigt. Ich kann mit verkünden, mit Freude, dass es ganz groß auf der Ars Electronica in Linz Anfang September gezeigt wird. Und es läuft für einen Tag in Berlin auf der Republika, jetzt Ende Mai. Und es läuft jetzt eigentlich die ganze Zeit und auch für die nächsten 3 Jahre in Schieles Geburtsort in Tulln, das ist außerhalb von Wien. Da läuft es, wird es jetzt sehr lange laufen.
Super. Und jetzt noch der Ausblick in zukünftige Virtual Reality Abenteuer, in die du dich stürzt?
Ja, also das nächste Abenteuer ist eigentlich ein lustiges kleines Projekt und ich brauche jetzt auch mal was Kleines und was Schnelles. Also es geht um Natur, es geht um das ökologische Gleichgewicht der Tramuntana in Mallorca. Da mache ich eigentlich mehr oder minder die Produktion. Also das machen wir alle gemeinsam. Da gibt es in dem Sinne keine Regie oder irgendwie Schauspieler. Es geht darum, dass auch wie überall das ökologische Gleichgewicht natürlich gestört wird durch alles Mögliche, durch Klima und auch den Menschen. Und also derjenige, der das Grundgerüst geschrieben hat, es gibt da 6 verschiedene Level, oben von den Eishäusern, die es früher gab, bis hinunter zum Fischfang. Also es geht so Eis, Eiche, Olive, Hain, Früchte, Wein und dann eben Fisch. Und bei diesen verschiedenen Leveln werden wir einfach verschiedene Leute da dazu interviewen, wie für sie dass sich alles so verändert hat. Weil diese verschiedenen Ebenen greifen ineinander und sie wurden einfach aus unterschiedlichen Gründen zerstört oder gestört und dadurch gerät alles völlig aus dem Gleichgewicht. Und darüber machen wir einen hübschen kleinen Virtual Reality Film.
Super, wir sind gespannt, aber erstmal herzlichen Dank in die Einblicke in deine Arbeit am Projekt über Egon Schiele. Danke dir.
Dankeschön.
Das war Folge 71 vom New Realities Podcast von 1E9 und XA Hub Bavaria. Wenn er euch gefallen hat, abonnieren, bewerten, weiterempfehlen. Das Gespräch haben wir Mitte Mai 2025 aufgenommen. Weitere Infos zu Egon Schiele, eine persönliche Begegnung und zur Arbeit von Gerda Leopold findet ihr in den Shownotes. Jetzt noch der Abspann. 1E9, das ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und mit Technologien die Welt besser machen wollen. Und 1E9 besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos gibt's unter www.1e9.community. Der XA Hub Bavaria wurde gegründet, um die XA-Community in Bayern voranzubringen, um die Entwicklung und Verbreitung von XA-Anwendungen zu unterstützen und auch die Sichtbarkeit des Standorts Bayern zu fördern. Mehr erfahrt ihr unter www.xahub-bavaria.de. Dieser Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.